Mal gucken. Test, 1, 2. Ja? Ach, das ist doch toll. Gut. Jetzt saßen alle da und haben gesagt, hoffentlich geht das mit den Batterien. Und dann sind wir direkt im Thema, Predigtthema. Es geht um Hoffnung nämlich. Und da sind wir jetzt direkt drin. Ich freue mich, hier zu sein in der FEG. Ich komme aus der FEG Lörrach, da bin ich Pastor, also die Nachbargemeinde. Und der Timo ist jetzt da und predigt dort. Und wir freuen uns da immer den Austausch zu haben. Wir sind ja Geschwister, miteinander verbunden. Wir haben den gleichen Herrn Jesus, lieben denselben Herrn. Und das verbindet uns. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn so ein Gastprediger kommt. Bei mir ist es immer so, ich freue mich dann immer, weil ich gespannt bin auf ein neues Gesicht und was der so zu sagen hat. Aber ich denke dann auch immer, hoffentlich wird es gut. Ja. Und vielleicht denkt ihr das auch, vielleicht denkt ihr das auch. Und auch dann seid ihr schon im Thema drin. Deswegen ist das gut. Es geht heute um Hoffnung. Und Hoffnung ist so wichtig. Wir brauchen Hoffnung so sehr in unserem Leben, oder? Wenn ihr dran denkt, worauf ihr hofft und wann ihr das letzte Mal Hoffnung gebraucht habt, vielleicht fallen euch da einige Sachen ein. Wir hoffen, dass unsere Kinder sich gut entwickeln. Wir hoffen, dass unser Partner, dass es der gesund bleibt und man selbst gesund bleibt. Man hofft, dass man irgendwie eine gute Ehe hat und wenn man eine Krise hat, dann hofft man, dass man da wieder rauskommt. Wir hoffen, dass es unserem Land gut geht, politisch gut geht. Wir hoffen, dass die Kriege, die es gibt in unserer Welt, von denen wir mitbekommen, da hoffen wir, dass da irgendwann mal eine Lösung gibt, dass die irgendwann mal ein Ende haben. Wir können ohne Hoffnung eigentlich gar nicht leben. Wir brauchen Hoffnung Tag für Tag. Und deshalb ist das so ein zentrales Thema für uns Menschen. Und deshalb spricht die Bibel auch so viel über Hoffnung. Unter anderem auch in Römer 8. Und da habe ich euch einen Text mitgebracht, den wir uns näher anschauen wollen heute Morgen. Das ist Römer 8, die Verse 22 bis 25. Da steht, wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Verrückt, oder? Was da steht. Ja, ich weiß nicht, ob du dich damit identifizieren kannst. Ist das wirklich so? Seufzen wir unter dem Zustand dieser Welt? Seufzt du unter deinem Zustand? So als würdest du in Geburtswehen liegen. Seufzt du innerlich nach Erlösung? Kannst du dich damit identifizieren? Gibt es ein Seufzen in deinem Leben, das Hoffnung so nötig macht? Lass uns das in den nächsten Minuten mal anschauen, was dieses Seufzen ist, warum wir Hoffnung brauchen und wie dann diese Hoffnung aussieht. Also ich habe richtig Lust darauf, auf dieses Thema, hoffe ihr auch. Und wir steigen ein mit dieser einfachen Frage, was ist Hoffnung überhaupt? Wir alle sind ja geprägt von dem, was wir auf dieser Welt erleben, wie Hoffnung da gefüllt wird. Und deswegen ist es gut, sich mal so ein bisschen grundsätzlich Gedanken darüber zu machen, was Hoffnung eigentlich bedeutet. Und wenn wir unseren Sprachgebrauch im Deutschen anschauen, dann sehen wir Hoffnung oft in Verbindung mit etwas, was wir nicht so genau wissen können. Im Sinne von nicht wissen. Wir hatten das gerade schon mal. Wir hoffen, die Batterien, das geht mit der Technik. Wir hoffen, der Timo predigt gut. Also das sind ja Hoffnungen, die sind jetzt nicht so elementar. Ne, dass wenn im schlimmsten Fall müsste 30 Minuten langweilig absitzen und dann hat sich das erledigt. Das ist nicht so schlimm. Aber es gibt ja Hoffnung, die viel elementarer ist. Wir hoffen aber, im Deutschen haben wir diese Hoffnung aber für dieses Lapidare oft. Oder wenn wir uns erinnern, ne, bei der Europameisterschaft, da haben wir alle gehofft, dass Deutschland Europameister wird. Wir wussten es nicht und es ist dann auch nicht passiert. Ja, wir wussten es ja auch nicht. Und wir hoffen, das Wetter wird gut. Heute haben wir da nicht richtig gehofft, weil es wird schlecht. Aber so benutzen wir das Wort Hoffnung für etwas, was nicht unsicher ist. Oder wenn alles den Bach runtergeht, ja, dann sagen wir, da hilft nur noch Hoffen. Also eigentlich, da kann man gar nichts mehr machen. Eigentlich ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, wie wir so schön sagen. Aber wir hoffen,
dass es da irgendwie dann doch noch besser wird, aber eigentlich wissen wir nichts, wir können auch nichts tun. Hoffnung ist so ein Trostpflästerchen. Und die Hoffnung in diesem Bedeutungsspektrum, die ist also etwas, was ganz Unsicheres. Was ganz Unsicheres. Und da kriegt Hoffnung auch so etwas Negatives. Ja? Wenn du schwach bist, dann brauchst du Hoffnung. Weil wenn du stark bist, dann kriegst du es selber hin. Dann brauchst du ja keine Hoffnung. Aber wenn du schwach bist, brauchst du Hoffnung. Das ist aber keine Hoffnung, die trägt. Und so eine Hoffnung meint Paulus auch gar nicht in unseren Versen. Er meint was ganz anderes damit. Paulus versteht die Hoffnung so, als etwas, das sich auf jeden Fall erfüllt, auf jeden Fall erfüllt. Und er benutzt so ein Bild in Vers 22 und das ist das Bild der Geburt. Und zwar hat Paulus da so eine normale, gesunde Geburt im Blick. Der Normalfall ist so, dass wenn man Wehen hat, dann bekommt man ein gesundes Baby. Das ist der Normalfall. Und das ist das Bild, das Paulus hier gebraucht. Er sagt, Hoffnung ist kein Raten im Nebel, sondern wenn wir hoffen, dann hoffen wir, dass wie jemanden, der in den Wehen liegt und der weiß genau, er wird ein Baby bekommen oder sie wird ein Baby bekommen. Also Hoffnung ist kein Raten im Nebel, sondern eine Gewissheit auf das, was Gott uns schenkt, was Jesus uns schenkt. Und warum kann ich da wissend hoffen und warum hofft Paulus da wissend? Ganz einfach, weil Jesus es versprochen hat und Jesus Wahrheit ist. Und weil er es nicht nur versprochen hat im Sinne dessen, dass er sich das wünscht oder gerne will, sondern weil Jesus als Teil der Dreieinheit Gottes allmächtig ist und es auch umsetzen kann. Und deshalb ist unsere Hoffnung als Christen keine Hoffnung, so wie wir manchmal das im Alltagsdeutsch gebrauchen, dass wir sagen, wir hoffen, es passiert vielleicht mal, sondern es ist ein Hoffen, es ist eine Gewissheit auf das, was Jesus versprochen hat. Das ist unsere Hoffnung als Christen. Das ist wichtig. Die Hoffnung ist also ein Wissen, eine Sicherheit, die wir haben. Aber sie ist noch mehr als das. Ja, sie ist auch eine Notwendigkeit, die ich laut Römer 8 brauche, um die Wehen der Welt auszuhalten. Um die Wehen auszuhalten. Und das ist mein zweiter Punkt in dieser Betrachtung dessen, was Hoffnung ist. Es ist eine Notwendigkeit. Hier sitzen ja einige Frauen, die schon Kinder gebärt haben. Und es sitzen auch einige Männer, die hilflos daneben gestanden haben und nicht wussten, was sie jetzt tun sollen. Ja, ich habe das auch zweimal erlebt. Und auch wenn ich selber nicht die Wehen erlitten habe, so habe ich das doch so hautnah mitbekommen und so eindrücklich mitbekommen, dass ich genau weiß, die Wehen, die will man nur durchmachen, wenn man weiß, dass was Wertvolles nachher dabei rauskommt. Ja, wenn man wüsste, da kommt eine Schachtel Pralinen bei raus, die ich für 7,50 auch an der Tankstelle kaufen könnte, ja, dann würde ich das nicht durchmachen wollen. Sondern da kommt etwas dabei raus am Ende der Wehen und der Geburt, das so wertvoll ist, dass ich das aushalten kann und aushalten will. Und genauso ist es auch mit unserem Leben. Wenn du an die Strapazen deines Lebens denkst, das, was Leben manchmal an Kraft kostet, an Traurigkeit, an Ärger, an Situationen, die wir nicht so gern haben. Wenn du daran denkst, dann würdest du das doch nur nicht machen, wenn am Ende nur eine Schachtel Pralinen für 7,50 rauskommen würde, oder? Du brauchst dann eine Hoffnung. Und die brauchen nicht nur wir als Christen, die braucht ja jeder Mensch. Jeder Mensch braucht die. Zum Beispiel sagt es auch der Kulturwissenschaftler Andrew DelBanco, der ist Professor für Kulturwissenschaften und Amerikanistik in New York. Und er schrieb in einem kleinen Aufsatz The Real American Dream, A Meditation on Hope folgendes. Das Herz jeder Kultur ist Hoffnung. Hoffnung ist die Art und Weise, wie wir den lauernden Verdacht überwinden, dass all unser Leben und Streben sich als ein bloßes Herumzappeln erweist, während wir auf den Tod warten. Er sagte, egal in welche Kultur wir gehen, ob das die deutsche Kultur ist, die amerikanische Kultur, ob das das letzte Volk ist irgendwo in einem Urwald, was diese Kultur antreibt, was das Herz ist, das ist die Hoffnung. Jede Kultur braucht einen Grund, warum sie lebt oder einen Grund, wie sie die Sinnlosigkeit des Lebens, wenn sie keinen Sinn gefunden haben, wie sie das übertünchen können, wie sie damit umgehen können. Wir brauchen diese Hoffnung, weil wir sonst das Herumzappeln des Lebens nicht ertragen könnten. Das Leben ist nicht immer leicht. Und es fällt einem auch nicht immer alles in den Schoß. Und hast du dich schon mal gefragt, warum du dich so abzappeln musst im Leben? Ob das alles die Anstrengung wert ist? Und die Antwort, die du darauf findest, das ist deine Hoffnung. Also ganz egal, ob du an Gott glaubst oder nicht. Aber die Antwort, die du auf diese Frage findest, warum das Abzappeln in deinem Leben sich lohnt, das ist deine Hoffnung. Die Antwort darauf ist die Hoffnung. Und auch das haben wir im deutschen Sprachgebrauch von Hoffnung enthalten. Da meinen wir mit Hoffnung auch etwas viel Existenzielleres. Wir können die Hoffnung auch in etwas setzen. Das sagen wir im Deutschen so. Wir setzen die Hoffnung in etwas. Wir haben eine Sehnsucht und wir hoffen, dass sie sich erfüllt. Und dafür tun wir alles. Zum Beispiel, wenn es um das Glück geht. Wir haben die Sehnsucht nach Glück. Und die Frage und die Hoffnung ist das, worin sich diese Sehnsucht erfüllt. Jeder Mensch hat diese Hoffnung, glücklich und zufrieden zu sein. Du auch, oder? Jeder hat die. Jeden, den du kennst, dein Nachbar will auch glücklich sein. Alle wollen glücklich sein. Und die Frage ist, wie wird man das? Und dann gibt es verschiedene Antworten, die wir so finden. In unserer Kultur ist es zum Beispiel das Geld. Und dann investieren wir jahrelang Ausbildung, Arbeit, Überstunden, Kraft und Zeit darin, viel Geld zu verdienen. Und viele Menschen, auch in Deutschland, die nehmen dafür viele Opfer auf sich. Sie opfern Freundschaften, ziehen weg vielleicht aus dem Ort, an dem sie geboren sind. Sie opfern ihre Kernfamilie, reißen ihre eigene Familie raus aus diesem Umfeld und ziehen in ein anderes, an einen anderen Ort, weil dort sie mehr Geld verdienen können, weil dort es karrieremäßig vielleicht weitergeht. Sie opfern Freunde, sie opfern Familienzeit, Zeit mit den Kindern, Zeit mit der Ehefrau oder dem Ehemann. Sie opfern das. Und warum machen Menschen das? Weil sie hoffen, dass damit Glück kommt, für sie oder für die Familie. Und das sagen sie dann auch oft häufig, auch den Kindern. Papa, warum bist du so oft weg? Ja, damit wir uns einen guten Lebensstandard leisten können, damit wir glücklich sind. Ich mache das für uns, ich mache das für euch. Sagt man doch manchmal so. Deine Hoffnung ist das, wovon du dir dein Glück erwartest. Und es kann Geld sein, das muss aber gar nicht Geld sein. Es kann ganz andere Dinge sein. Das kann dein Beruf sein, das kann dein Partner sein, das können deine Kinder sein, das kann die Bewunderung sein, die du von anderen bekommst. Das kann der Hedonismus sein, der Spaß im Leben, dass du den suchst. Es kann irgendein Lebenskonzept sein oder eine Mischung auch aus verschiedenen Dingen. Aber Tatsache ist, dass wir als Menschen eben ungestillte Verlangen haben. Nach Glück, nach Wohlstand, nach Sicherheit. Es gibt viele Bedürfnisse und Verlangen, die wir haben. Und wir brauchen etwas, von dem wir die Erfüllung dieser Verlangen erwarten. Und das ist unsere Hoffnung. Der bekannte christliche Autor C.S. Lewis, kennt ihr vielleicht, ganz bekannt ist er geworden durch die Narnia-Trilogie. Oder ist mehr als die Trilogie, das sind glaube ich 5 Bücher. Und er schrieb in seinem Buch Mere Christianity unter dem Kapitel Hope mal Folgendes: Die meisten Leute wüssten, wenn sie es wirklich gelernt hätten, in ihre eigenen Herzen zu schauen, dass sie tatsächlich etwas wollen, ja sich schmerzlich nach etwas sehnen, was in dieser Welt nicht zu haben ist. Es gibt zwar in dieser Welt alle möglichen Dinge, die verheißen, einem dieses Etwas zu verschaffen, aber ganz einlösen können sie das nie. Die Sehnsüchte, die in uns aufsteigen, wenn wir uns zum ersten Mal verlieben, wenn wir zum ersten Mal über irgendein fremdes Land nachdenken oder wenn wir zum ersten Mal mit einem Thema beschäftigen, das uns begeistert, können durch keine Ehe, keine Reise und kein Studium jemals gestillt werden. Niemals. Und dabei will ich von im landläufigen Sinn gescheiterten Ehen, Urlauben und akademischen Laufbahnen gar nicht erst reden. Ich rede, sagt C.S. Lewis, ich rede von den bestmöglichsten Fällen. Da war etwas, wonach wir in jenen ersten Momenten des Sehnens die Hand ausstreckten und was in der Wirklichkeit, also wenn wir das bekommen, einfach entschwindet. Ich glaube, sagt C.S. Lewis weiter, ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Wir mögen einen guten Ehepartner finden. Die Urlaube mit ihren Hotels und Landschaften mögen überwältigend sein. Und unser Beruf mag sich als äußerst interessant und passend erweisen, aber trotzdem ist uns etwas entglitten. Ich weiß nicht, ob du das nachempfinden kannst. Aber mal ehrlich, was hast du als Mensch nicht alles schon gehofft? Wenn du an deine Vergangenheit denkst, an die Hoffnungen, die du gehabt hast in deinem Leben als Kind, als Teenager, als Jugendlicher, als junger Erwachsener und wenn du älter bist, dann später auch noch. Was hast du da nicht alles gehofft? Du hoffst, endlich einen Partner zu haben. Du hoffst vielleicht endlich mit der Schule fertig zu sein. Und dann denkst du, dann wird alles besser. Du hoffst, endlich einen Führerschein zu haben, endlich ein Studium oder eine Ausbildung zu haben, endlich zu reisen, endlich zu heiraten, endlich einen passenden Beruf zu haben oder endlich Kinder zu haben und dann nicht mehr im Beruf sein zu müssen. Dann sind die Kinder in welchen da und plötzlich hoffst du wieder im Beruf sein zu können und nicht die ganze Zeit bei den Kindern sein zu müssen und so weiter. Unsere Hoffnungen sind auch oft so unlogisch. Weil wir merken, dass wenn wir sie haben, diese Hoffnungen, wenn wir sie erreichen, dann ist es schön, mal für eine kurze Zeit, aber sie erfüllen uns nicht wirklich. Sie entgleiten uns, sobald wir sie haben. Als Mensch hoffst du ständig, dass irgendetwas, dein Loch, das du gerade im Herzen hast, stillst, dass dich irgendetwas glücklicher macht, irgendwas erfüllt. Und oft ist es so, dass wenn wir es erreichen, dass es uns leer lässt oder zumindest nicht das gibt, was wir eigentlich davon erhofft haben. Hast du es schon mal erlebt? Wenn du jung bist, dann ist es vielleicht schwer zu glauben, weil du das noch nicht so oft erlebt hast. Und wir glauben als junge Menschen ja tatsächlich, wenn wir einigermaßen einen guten Job haben, wenn wir einen Partner fürs Leben finden und vielleicht ein Häuschen mit einem Gartenzaun drumherum und wenn wir dann noch ab und zu mal Yoga machen und Selbstwahrnehmungsübungen, damit wir uns gut fühlen und dann werden wir glücklich. Das glauben wir als junge Menschen. Du weißt, du bist zwar momentan etwas unzufrieden, das spürst du, auch als junger Mensch spüren wir das ab und zu, dass da vielleicht noch was fehlt, dass da noch mehr kommen kann im Leben. Wir sind noch unzufrieden, aber wir denken, wenn da 2, 3 Dinge sich verändern, das, was wir Hoffnung nennen, und wenn das eintritt, dann bist du zufrieden und dann bist du glücklich, das denken wir doch. Und wenn du älter bist und wenn du ehrlich zu dir selbst bist und ehrlich reflektierst, was du nicht schon alles gehofft hast, dann denkst du da vermutlich etwas differenzierter. Schon der römische Philosoph und Dichter Horaz schrieb im 1. Jahrhundert vor Christus, nihil est ab omni parte beatum, also es gibt kein vollkommenes Glück. Es gibt kein vollkommenes Glück. Dazu musst du nicht irgendwie ein schwarzseherischer Christ sein, der immer alles negativ sieht, alles Glück der Welt, sondern das ist etwas, das ist eine Grunderfahrung des Menschen. Etwas, das Philosophen über alle Jahrhunderte hinweg schon festgestellt haben. Es gibt kein vollkommenes Glück. Das ist wirklich wahr, wenn es um die menschliche Hoffnung geht. Unsere menschliche Hoffnung bricht zusammen, weil sie nicht erfüllt, was wir uns davon versprochen haben. Sie konnte uns nicht die Sinnerfüllung geben, die wir von ihr erhofft haben. Und das sagt Paulus nicht nur über die Nichtchristen. Ja, wir haben es vorher gelesen, Vers 22 und 23. Er sagt es auch über uns Christen. Dass auch wir unsere Hoffnung immer wieder in Dinge setzen, die nicht ganz erfüllt werden. Auch in fromme Wünsche, auch in fromme Hoffnungen, die wir uns manchmal so machen, von der wir aber wissen, sie werden in der Vollkommenheit noch nicht erfüllt. Und deswegen ist diese Frage so wichtig, worauf richtest du deine Hoffnung? Die ist so elementar. Wir müssen sie uns stellen, auch als langjährige Christen. Was gibt uns echte Hoffnung? Und um diese tragfähige Hoffnung, diese göttliche Hoffnung zu identifizieren, ist es wichtig, sich klarzumachen, woher das Seufzen und die Wehen des Menschseins kommen. Woher dieses Unerfülltsein kommt. Woher dieses Unerfülltsein selbst dann da ist, wenn wir das erreichen, was wir als Menschen wirklich gewollt haben. Worauf wir unsere menschliche Hoffnung gesetzt haben. Und die Bibel ist sehr klar darin, woher das kommt. Kommt von der Trennung von Gott. Da gibt es diese eine fatale Entscheidung der Menschen und das ist die, Gott zu ignorieren und das eigene Glück zu suchen. Und ihr kennt das bestimmt, diese Geschichte mit dem Sündenfall, ja, 1. Mose 3. Adam und Eva wurden da von der Schlange verführt. dazu verführt Gott in seine guten Absichten, mit uns Menschen in den Wind zu schießen, indem sie die verbotene Frucht aßen, indem sie sagten, ich weiß selber, wie ich glücklich sein kann. Die Hoffnung, ich will selber entscheiden, woran ich meine Hoffnung setze, und die setze ich in mich. Die setze ich in mich und deswegen esse ich diese Frucht. Kürzlich hat mich jemand gefragt, was wäre eigentlich gewesen, wenn Adam und Eva nicht Vegetarier gewesen wären? Dann hätten wir keine Probleme mehr, oder? Und da war ich so ein bisschen irritiert. Warum? Und sagte, ja, dann hätten die nicht die Frucht gegessen, sondern die Schlange. Aber gut. Aber es ist nun mal so, sie haben die Frucht gegessen. Und das ist der Anfang vom Übel gewesen. Seither brauchen wir die Hoffnung. Seitdem brauchen wir die Hoffnung. Seitdem müssen wir hoffen. Wir sind eigentlich nämlich für das Paradies geschaffen. Eigentlich sind wir für die vollkommene Welt geschaffen, in Einheit mit unserem Schöpfer. Und wir merken, dass uns das fehlt. Für die Vollkommenheit fehlt uns Gott. In Römer 8, Vers 29, nur ein paar Verse nach unserem Predigtext, sagt Paulus ganz deutlich, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollten. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen. Vor aller Zeit, dafür sind wir geschaffen. Die Schöpfungsabsicht Gottes ist, dass wir im Paradies leben. Das ist der Sinn unseres Lebens, zurück zu Gott zu kommen, deshalb seit dem Sündenfall. Und deshalb seufzen wir so sehr. Deshalb müssen wir billige Hoffnungen haben, die uns nie ganz erfüllen. Dein Leben wird nie das perfekte Leben sein. Nie, auch nicht, wenn du Christ bist. Deine Beziehung werden nie perfekte Beziehungen sein. Deine Familie wird nie die perfekte Familie sein. Dein Partner wird nie der perfekte Partner sein. Und du wirst dem Partner nie ein perfekter Partner sein. Deine Gemeinde wird nie die perfekte Gemeinde sein. Dein Pastor wird nie der perfekte Pastor sein. Wir alle leben auf Hoffnung hin. Auf Hoffnung hin. Wir sind zwar perfekt gerechtfertigt vor Gott in unserer Stellung vor ihm, aber wir sind noch nicht perfekt. Und dieses Spannungsfeld greift Paulus oft aus und auf im Römerbrief, auch in Römer 7 und wieder hier. Wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Nicht auf eine Hoffnung, dass wir sagen, hoffentlich wird es mal bald besser. Sondern auf eine sichere Hoffnung hin, aber auf Hoffnung hin. Und deswegen ist diese Frage für uns so wichtig, worauf setzt du deine Hoffnung? Auf etwas, das sowieso bald vergeht? Unser Predigttext ermutigt uns, die Hoffnung dort zu suchen, wo wir sie auch verloren haben bei Gott. Da ist unsere wahre Hoffnung. Und das ist so eine wichtige Frage, dass diese Frage in deine Lebenspraxis kommt. Weil wenn du dir überlegst, wofür du die letzten Wochen gelebt hast, wofür du Kraft investierst, Nerven investierst, wofür du kämpfst, wenn du das überlegst und wenn dann nur weltliche Dinge als Antwort dabei rauskommen, dann wirst du wahrscheinlich enttäuscht werden. Das ist so eine wichtige Frage, worauf setzt du deine Hoffnung? Wir beschäftigen uns mit der wahren Hoffnung. Und wie das geht, das sehen wir an den Stellen in der Bibel, an denen es den Menschen wirklich schlecht gegangen ist. Sie fanden ihre Hoffnung nämlich durch Gottes Trost. Das ist so eine Grunderfahrung der Hoffnung, die wir machen können, wenn wir uns auf Gott ausrichten. Und ich habe euch eine Grafik mitgebracht, die wir gleich sehen werden. Und diese Grafik, die zeigt, wie oft das hebräische Wort für Hoffnung, beziehungsweise im Neuen Testament das griechische Wort für Hoffnung, also wie diese Worte, wie oft sie vorkommen. Und jetzt ist es mal interessant zu schauen, dass das am meisten vorkommt bei Hiob. Das Wort für Hoffnung, oder es gibt mehrere hebräische Worte für Hoffnung, aber diese Worte für Hoffnung kommen am meisten bei Hiob vor. Das ist doch interessant, oder? Dort, wo es dem Menschen am schlechtesten geht, dort, wo diese Person alles verloren hat, seine Kinder, sein Haus, sein Besitz, seine Gesundheit, wo er in einer Höhle lebt und eine Krankheit hat, die so viel Schmerzen bereitet und das über Monate lang und wo dann die Freunde kommen, zu ihm kommen und versuchen ihn irgendwie zu trösten. Da ist Hoffnung am meisten da. Da ist Hoffnung am meisten da. Und auch weit vorne sind die Psalmen und die Sprüche. Die seht ihr hier, Psalmen und Sprüche. Auch da ist das Wort Hoffnung, kommt es ganz oft vor. In den Psalmen wird es oft aufgegriffen, emotional aufgegriffen, poetisch aufgegriffen, dass bei Gott die Hoffnung ist. Und da geht es dann dem Psalmschreiber manchmal schlecht und dann sagt er, wo ist meine Hoffnung? Und dann findet er die in Gott. Und das ist schön, da werden wir emotional mit hineingenommen in unsere Hoffnungslosigkeit. Ja, der Psalm 62, den wir gelesen haben vorher, ein ganz toller Psalm, der diese Hoffnung widerspiegelt inhaltlich, auch die wir haben. Oder der Psalm 23, wie vielen Menschen hat dieser Psalm schon in schweren Zeiten Trost gegeben, Hoffnung gegeben. Wahre Hoffnung, nicht nur Hoffnung, die irgendwie vergeht, sondern zu wissen, da ist ein lebendiger Gott, ein allmächtiger Gott, der bei mir ist, der mit mir durchs dunkle Tal geht, der wirklich helfen kann. Und da haben wir eine Hoffnung, die wirklich einen festen Grund hat, die sich erfüllen wird, manchmal jetzt schon, manchmal in der Ewigkeit. Und dann haben wir das Sprüchebuch, das setzt sich mehr intellektuell mit Hoffnung auseinander, weniger emotional, sondern mehr, ja, worauf hoffe ich mein Leben, worauf kann ich da wirklich Hoffnung haben, was sind gute und was sind falsche Hoffnungen, die ich mir machen kann. Also ich kann dich nur ermutigen, setze deine Hoffnung in Gott, egal ob es dir gut oder schlecht geht. Und der zweite praktische Tipp, wie man Hoffnung, göttliche Hoffnung in sein Leben integrieren kann, ist die, dass Hoffnung vom Ende her denkt. Ich lese euch nochmal aus dem Römer Kapitel 8, zwei Verse vor, jetzt Vers 18. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Sie werden nicht ins Gewicht fallen. Paulus hat ja auch dieses Bild der Geburt auch gebraucht, auch wenn die Wehen stark sind, aber sie fallen nicht ins Gewicht gegenüber dem Moment, wo du dein Kind in deinen Armen hältst. Es lohnt sich. Und so ist es mit unserem Leben auch, wenn wir es auf Gott ausrichten, dann lohnt es sich, egal wie schmerzhaft es ist. Und in Vers 28 sagt Paulus, eins aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Gottes Plan ist es, dass wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm nachfolgst, dass du Ewigkeit bei ihm verbringen wirst. Das ist sein Plan. Und alles, was auf dieser Welt passiert, wird dir, seit Jesus dich erlöst hat, seit du glaubst, zu diesem guten, vollkommenen dienen. Und es ist so tröstlich und so hoffnungsvoll, wenn wir vom Ende her denken. Den Moment, der für mich am meisten Hoffnung ausgestrahlt hat in diesem Jahr, ist der, als wir einen Menschen beerdigen mussten, der ja relativ jung gestorben ist in diesem Jahr, das wirklich traurig und wirklich tragisch war, aber wo auf der anderen Seite diese Hoffnung auch so groß war, so greifbar war, von der er selber geredet hat im Krankenbett, wo er gesagt hat, ich freue mich, auch bei diesem Jesus zu sein und ich weiß, wo ich hingehe. Und ich weiß, dass ich meine Lieben dann wiedersehen werde. Und meine Lieben wissen, dass sie mich dann wiedersehen werden. Was für eine Hoffnung. Was für eine Hoffnung. Lebe in dieser Perspektive. Schon David hat gesagt, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. Dass ich meine Hoffnung nicht irgendwo an falsche Dinge hänge, sondern an diesen Gott, der mir wirklich die Hoffnung auf ein vollkommenes, ewiges Leben erfüllen kann. Lebe in der Perspektive, dass alles Irdische sowieso vergänglich und sinnlos ist. Und dann setze deine Lebenskraft, deine Zeit, deine Hoffnung für Dinge ein, die nicht vergehen. Steckt auch eine Herausforderung in der Hoffnung drin. Es ist nicht nur so ein Seelenpflästerchen, ne, und was uns tröstet, sondern es steckt auch eine Herausforderung darin in der Hoffnung. Weil wenn wir wissen, dass diese Hoffnung, diese ewige Hoffnung, die wirklich wahre, einzige Hoffnung ist, die trägt, dann wollen wir doch auch dazu beitragen, dass sich diese Hoffnung verwirklicht in unserer Gemeinde, in unserer Kleingruppe, bei den Menschen, die wir lieb haben, bei den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, hier in Kandern. Dann wollen wir doch, dass diese Hoffnung weitergeht, oder? Steckt auch diese Herausforderung mit drin, neben dem Trost. Und das Dritte, Hoffnung nimmt die Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch. Gott schenkt uns sehr viel Hoffnung indem er uns seinen Geist schenkt. Dabei kämpfst du nicht alleine, wenn du für Gott kämpfst und in deinem Leben kämpfst und auf die Ewigkeit hin lebst. In Vers 27 von Römer 8, da lesen wir: Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Und das ist auch unsere Hoffnung, weil wir hoffen ja manchmal falsche Dinge und wir beten auch manchmal für die falschen Dinge, die vielleicht gar nicht in dieser Ewigkeitsperspektive gut sind. Und der Heilige Geist, der übersetzt das vor Gott so, dass wir das bekommen, was wirklich gut ist. Und manche Dinge, auf die ich gehofft habe, da bin ich im Nachhinein froh, dass Gott mir die nicht gegeben hat. Weil der Heilige Geist es übersetzt hat. Er hat mein Flehen in meiner Schwachheit dazu benutzt, um vor Gott das Richtige zu erbeten und damit ich das Richtige bekomme und richtige Dinge lerne. So ist Gott. Der Heilige Geist steht uns bei. Er vertritt dich als gläubigen Christen vor Gott. Er spricht für dich. Er spricht für dich, du bist ein Fürsprecher bei Gott. Er hilft dir auch jetzt schon, deiner Hoffnung gemäß zu leben, ja, durch die Charakterveränderung des Heiligen Geistes. Wir kennen das von den Früchten des Heiligen Geistes in Galater 2. Ne? Wie er uns verändert jetzt schon, wie er uns jetzt schon zu Menschen macht, die hoffnungsvoll leben können auf Gott hin, die Freude im Herzen haben, die Liebe im Herzen haben, die Geduld haben, die Selbstdisziplin haben. Ja, alles Früchte des Heiligen Geistes. Und deswegen haben wir auch Hoffnung, weil wir jemanden haben, der uns hilft. Und vielleicht kämpfst du mit einer Schuld, mit einer Sünde schon so lange und du kommst nicht davon weg und du kämpfst mit einer Charakterschwäche und willst dich eigentlich schon verändern und schon so lange kämpfst du damit. Gib die Hoffnung nicht auf. Warum nicht? Weil der Heilige Geist in dir lebt. Ergreife diese Nähe zu Gott, dass der Heilige Geist dich verändern kann. Immer wieder neu, egal ob du 30, 40 Jahre Christ bist und schon dagegen kämpfst, verliere die Hoffnung nicht, dass Gott dich verändern kann, weil du den Heiligen Geist in dir hast. Er hilft dir durch Charakterveränderung, durch Begabung, durch seinen Trost. Der Jesus sagt ja auch, das ist der Tröster, der Heilige Geist ist der Tröster. Und deswegen bleibt für dich die Frage und auch für mich, richten wir uns nach ihm und nach seiner Kraft aus? Das können wir aktiv tun oder nicht tun. Und wenn wir es nicht tun, verpassen wir das. Richten wir uns jeden Tag neu nach seiner Kraft aus. Wenn du willst, dann mach das doch zum Gebet. Sag doch, Vater im Himmel, lass deinen Heiligen Geist in mir Raum gewinnen, dass in mir die Hoffnung wächst und die Früchte wachsen, die dein Geist in mir hervorbringen will. Und ich danke dir, das gibt mir Hoffnung in meinem Leben. Hoffnung auf Veränderung, Hoffnung auf Gutes, dass dein Geist in mir lebt, Gott. Bete das doch. Frage Gott, was er durch den Heiligen Geist in dir möglich machen will, was du ohne ihn nicht tun könntest, wo dein Platz ist in deiner Familie, in der Gemeinde, damit sein Reich gebaut wird, damit du Hoffnungsträger bist. Ja, gibt es so viel zu sagen über Hoffnung, aber ich habe schon lange geredet, ne? Und deswegen will ich es nur mal kurz zusammenfassen, die Punkte, die mir wichtig dabei sind. Also mit Hoffnung leben, wie kann man das zusammenfassen? Erstens, überprüfe dich selbst und ermittle deinen Status quo. Das ist wichtig. Worauf setzt du deine Hoffnung? Das ist diese entscheidende Frage. Worauf setzt du deine Hoffnung? Weil wir alle Menschen sind geprägt von dieser Welt. Und wir alle setzen automatisch die Hoffnung in Dinge, die nicht Gottes Willen entsprechen. Oder was ist Gottes Willen? Die nicht in erster Linie Gott sind. Weil wir das so mitkriegen von der Welt, weil alle um uns herum das so machen. Und deswegen ist das immer wichtig, dass wir uns als Christen auch, egal wie lange wir Christen sind, auch wenn wir wissen, ja, auf Gott die Hoffnung setzen ist richtig, das kann ja auch nur unsere Kopfsache sein, dass wir uns überprüfen, setze ich wirklich meine Hoffnung auf Gott? Ja. Und die Prüffrage ist, wo hinein setzt du deine Kraft, deine Lebenskraft, was sind deine Ziele in deinem Leben? Und hat da Gott eine zentrale Rolle? Das ist so eine Prüffrage. Und deswegen möchte ich das heute Morgen mitgeben, überprüfe das wieder. Worauf setzt du deine Hoffnung? Und dann zweitens, übe dich in der christlichen Hoffnung, indem du deinen Trost bei Jesus suchst. Such ihn bei Jesus. Dass du vom Ende her denkst, von der Ewigkeitshoffnung her, immer wieder neu. Und da seine Prioritäten und deine Hoffnungen ordnest. Und dass du drittens im Vertrauen und in der Kraft des Heiligen Geistes lebst. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir, dass wir immer mehr aus dieser göttlichen Hoffnung leben, so wie Paulus es uns empfiehlt. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir diese Hoffnung haben dürfen, die du schenkst. Und dass diese Hoffnung so viel tiefer ist als alles, was wir uns selbst erarbeiten können in dieser Welt. Und dass es nichts ist, wofür wir große Kraft brauchen, wofür wir, dass nur die Stärksten schaffen und wo nur die Stärksten hinkommen, sondern dass das ist, was wir in unserer Schwachheit annehmen können, indem wir als Menschen zu dir kommen und sagen können, wir sind schwach, wir brauchen dich, wir brauchen deinen Trost, wir brauchen deine Hoffnung, wir brauchen deine Erlösung in Ewigkeit, wir brauchen deinen Geist, der uns verändert und der uns unseren Charakter verändert und uns unseren Dienst in der Gemeinde, bei anderen Menschen, auf dem Arbeitsplatz, den Dienst an deinem Reich in uns hervorbringt und stärkt und uns Mut und Kraft dazu gibt, damit wir in der Ewigkeit Frucht haben. Wir brauchen dich, Herr, und deine Hoffnung. Lass du sie in uns Gestalt gewinnen, jeden Tag neu, dir zur Ehre. Amen.